Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 24. November. Beginnen wir mit dem Positiven. Das hier war der größte Moment im Leben des Fußballnationaltrainers Joachim Löw.
Deutschland ist Fußball-Weltmeister und das haben sie sich verdient. Sie waren die beste Mannschaft in diesem Turnier.
Eine einzige weiße Traube, Männer, die sich umarmen, Männer mit Tränen in den Augen und natürlich auch ein Bundestrainer, der dazwischen ist und hineingelaufen ist in diesen großen Jubel.
Und das dürfte der Tiefpunkt seiner Karriere gewesen sein, die 6:0 Niederlage gegen Spanien. Danach kann eigentlich nichts mehr kommen.
Ob ich mir Sorgen machen muss um meinen Job, müssen andere fragen. Also von daher kann ich jetzt so spontan hier nicht beantworten.
Seit 1931 hat eine DFB-Elf nicht mehr so hoch verloren. Und damals, 1931, war diese Niederlage gegen die Österreicher. Die Trainerfrage steht also im Raum und zwar meterhoch. Und das nicht erst seit dieser Schmach. Auf den ersten Sieg in diesem Jahr 2020 mussten die Fans der Nationalmannschaft immerhin bis Mitte Oktober warten. Der Bundestrainer wirkt eben nicht erst seit Spanien glücklos, hilflos und irgendwie ohne Fantasie. Jetzt hat der DFB-Jogi Löw noch eine Frist gesetzt. Bis zum 4. Dezember erwartet man eine sportliche und persönliche Einschätzung der aktuellen Lage von ihm. Das klingt etwas gespreizt, aber es klingt auf jeden Fall besser als das Wort Rauschmiss. Viele sehen in dieser Offerte des DFB genau das, eine Aufforderung zum gesichtswahrenden Abgang. Für Löw bleiben jetzt eigentlich nur noch drei Szenarien und alle drei dürfte der Bundestrainer aus der kleinen 1x1-Fibel der Fußballlehre kennen. Möglichkeit 1, eine Mauer bilden und komplett auf die Verteidigung setzen. Dieser Nachwuchstorhüter des HSV hat das einmal so definiert.
Stellt die Mauer genau so, dass sie die starke Seite von euch abdeckt und stellt euch dann auf die schwache Seite. Weil falls der Ball jetzt die Mauer überwinden sollte, könnt ihr euch auf eure starke Seite hechten und hoffentlich auch mit einer Glanzparade den Ball fangen.
Möglichkeit Nummer 2. Auf Zeitspiel. So wie damals 1982 hat ja gut geklappt bei der Schande von Gijon. Deutschland und Österreich schieben sich nach dem 1:0 für Deutschland 80 Minuten lang den Ball hin und her. Hin und her, weil beide Mannschaften mit dem Ergebnis 1:0 auf Nummer sicher eine Runde weiterkommen.
Was hier geboten wird, ist schändlich.
Und ich muss es jetzt ganz offen aussprechen, das schaut schon ein bisschen nach Schiebung aus. 1:0 für die Deutschen, damit werden also beide Mannschaften qualifiziert.
Möglichkeit Nummer 3, vielleicht doch gerade jetzt nochmal ein frecher Konter. Ein Befreiungsschlag vorne im Strafraum, so wie in dieser magischen Nacht von Rio de Janeiro, das Modell Götze.
Schöne, der kommt an!
Jogi Löw hat also die Wahl. Mauern, angreifen oder tricksen. Allerdings, er muss sich, egal wie, verdammt beeilen. So wie die Dinge für ihn liegen, gibt es jetzt keine Nachspielzeit. Unsere Themen heute. Mit Peter Maffay spreche ich jetzt gleich über die Auswirkungen von Corona auf die Musikbranche und warum die Demokratie gerade keine Sternstunde erlebt.
Und ich habe immer mehr das Gefühl, dass dieser Corona-Schutz die Maske zu einem Maulkorb wird.
Unsere Börsenreporterin aus New York berichtet, warum Anleger jetzt vermehrt aus Aktien aussteigen könnten. Außerdem, wir trauern um den deutschen Fernsehfilm, der schon im zweiten Jahr hintereinander bei den internationalen Emmys leer ausgegangen ist. Außerdem, wir schauen nochmals auf den zurzeit renitentesten Regierungschef der Welt. Wer dessen Namen jetzt nicht errät, der hat gewonnen. Die Unsicherheit, sie will einfach nicht enden. Trotz angekündigtem Impfstoff werden sich Bund und Länder morgen wahrscheinlich auf eine Verlängerung der Corona-Beschränkungen einigen. Womöglich sogar bis kurz vor Heiligabend. Der Lockdown Light wird zum Lockdown Long. Auch Kunst und Kultur bleiben wie festgefroren. Kulturelle Eiszeit. Das Verständnis für die Härte dieser Maßnahmen bröckelt. Gitarristen, Bassisten, Schlagzeuger, Pianisten, Lead- und Backgroundsänger, aber auch Roadies, Techniker, Brummifahrer und all die Menschen, die diesen Rock'n'Roll-Zirkus dirigieren und organisieren. Sie leiden. Die Kassen sind leer, der Geduldsfaden zum Zerreißen gespannt. Die Politik, diesen Eindruck muss man gewinnen, hat von Dialog auf Monolog umgeschaltet. Peter Maffay ist derjenige, der all den davon betroffenen Menschen eine Stimme gibt. Eine feste, eine deutliche Stimme, aber eben auch eine demokratische Stimme. 50 Jahre Bühnenjubiläum wollte er in diesem Jahr feiern, auf der großen Bühne und nicht im fensterlosen Studio. Aber es kam bekanntlich anders, also hat er einen neuen Song eingespielt, der in düsterer Zeit Mut machen soll. Hoffnung heißt das Lied, das Peter Maffay zusammen mit einem Jugendchor aus Südafrika produziert hat.
Hoffnung ist grenzenlos, geht über den Horizont hinaus.
Über Hoffnung, aber auch über die Grenzen des Hoffens in Zeiten der Pandemie spreche ich jetzt mit Peter Maffay. Hören wir, was dieser deutsche Ausnahmemusiker uns zu sagen hat. Dann sage ich einen schönen guten Morgen, Peter Maffay.
Guten Morgen, aber.
Peter, dein neuer Song handelt von Hoffnung und da heißt es, dass Hoffnung grenzenlos sei. Aber leider das Virus eben auch.
Ja, in Liedern, glaube ich, drückt man manchmal Dinge aus, die fast ein bisschen utopisch klingen. Trotzdem glaube ich, dass im Augenblick das, was uns aufrecht erhalten kann, neben anderen Aspekten, vor allem die Hoffnung ist. Also wenn wir die nicht mehr hätten, dann würde so eine Triebkraft verloren gehen, die wir im Grunde genommen jetzt dringend brauchen.
Die Hoffnung korrespondiert trotzdem bei sehr vielen Künstlern im Moment doch auch mit depressiven Anwandlungen. Zunächst dachte man ja, das ist jetzt eine kurzfristige Maßnahme, wir bringen die Infektionszahlen nach unten. Aber jetzt haben wir ja alle ein anderes Gefühl. Jetzt ist das Licht am Ende des Tunnels ein Stück zumindest mal nach hinten gerückt, oder?
Genau. Es ist sogar so, dass man im Augenblick, und ich bin kein Pessimist, noch nicht einmal weiß, in welcher Form das nächstes Jahr weitergehen wird. Und wir alle hoffen natürlich, dass es eine Entkrampfung gibt, vor dem Hintergrund einer möglichen Impfung zum Beispiel. Aber konkret gibt es da keinen Ansatz. Was wir wissen, ist, dass die Open-Air-Konzerte davon nicht tangiert sind oder nicht in der Art, dass man sie nicht spielen kann. Das ist schon dieses Jahr so gewesen. Aber die Indoor-Konzerte, die haben wir dann aufgrund dieser Entwicklung in den Herbst verlegt. Also Herbst 21. Und ich hoffe inständig, dass für uns alle diese Situation sich entspannt, im kommenden Frühjahr zumindest.
Wie empfindet einer wie du ein solches Gesetz, wie dieses Infektionsschutzgesetz, nochmal strenger gefasst? Die Regierung hat nochmal mehr Möglichkeiten, tatsächlich auf Knopfdruck die Pausentaste zu drücken. Viele Künstler sind sehr empört. Wie ist dein Gemütszustand?
Naja, ich versuche für mich den Spagat zu begreifen, dass angesichts von steigenden Infektionszahlen Maßnahmen nötig sind. Und ich kapiere, dass man etwas tun muss. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die Maßnahmen in der Härte oder in der Gewichtigkeit, wie sie getroffen werden, ob sie so wirklich relevant sind. Ja? Und ich habe immer mehr das Gefühl, dass dieser Corona-Schutz, die Maske, zu einem Maulkorb wird. Was in unserer Gesellschaft tödlich wäre, weil wir würden Prinzipien, die uns viel, viel bedeuten und die sehr, sehr wertvoll sind, demokratische Grundregeln, möglicherweise erodieren sehen. Diese Gefahr, die sehe ich passieren. Und ich frage mich, wohin diese Entwicklung gehen wird. Verkommen wir zu einem totalitären Prinzip? Ich glaube nicht, dass es so weit ist, aber wir müssen höllisch aufpassen, dass wir die Türen in dieser Richtung nicht aufmachen.
Du hast schon das Gefühl, was Grundrechte, Freiheitsrechte angeht, da ist was ins Rutschen geraten.
Meiner Ansicht nach ist das so. Und ich hoffe, dass ich mich täusche. Ich hoffe, dass sich die Politik nicht verliebt in diesen Umstand, Gesetze durchzupeitschen, sich verliebt in die Macht, die damit verbunden ist. Wenn das passiert, geht uns wirklich, wie gesagt, etwas ganz Maßgebliches an Qualität verloren in diesem Land.
Du hast ja sehr früh schon in der ersten Pandemiephase des Lockdowns mit Till Brönner, aber auch mit Helene Fischer und anderen darauf aufmerksam gemacht, dass Kunst und Kultur auch systemrelevant sind für dieses Land.
Ja, ich habe es anders erlebt, Gaber. Ich bin in den Kindergarten gegangen mit meiner kleinen Tochter, mit Anouk, und habe gesagt, ich möchte sie gerne abliefern. Und dann hat man mir gesagt, das ist aber nicht systemrelevant. Da bin ich rausgegangen und habe gedacht, was läuft hier eigentlich? Das war kein schöner Augenblick. Ich verstehe auch diesen, mir wollte man nicht etwas Böses antun. Die Dame, die diese Äußerung gemacht hat, die ist einer Regel gefolgt, die man ihr
Das war die Schließung der Kindergärten.
Ja. Ganz genau. Der will ich nichts anlasten. Ja. Aber dass so etwas zustande kommt, das ist für mich unbegreiflich. Das ist ein winziger Hinweis vielleicht, aber einer auf den Keil, den wir inzwischen in der Gesellschaft haben. Ja. Aufgrund der Umstände, mit denen wir alle es zu tun haben, gibt es inzwischen einen großen Teil der Bevölkerung, der einigermaßen gut durch diese Pandemie kommt, und ein anderer, der vernachlässigt wird. Ja, dann verstehe ich diesen Zynismus nicht, der mit dem Wort Systemrelevanz verbunden ist. Dann widerspricht mir das zutiefst. Ja. Ich kann nicht nachempfinden, wie man eine solche Spaltung auch verbal herbeiführt.
Warum werden Künstler und Künstlerinnen, von denen wir ja doch dachten im Land der Dichter und Denker, dass sie eigentlich auf Händen getragen werden, auch vor dem Hintergrund der Erfahrung in der Weimarer Zeit und als die Weimarer Zeit in das Dritte Reich überging, warum werden Künstler und Künstlerinnen im Moment nicht auf Händen getragen und so behandelt, wie du es beschrieben hast?
Aber sie werden ja nur von einem gewissen Segment der Gesellschaft nicht getragen. Ja.
Der Politik?
Ja, ganz genau. Und auch da nicht, das wäre ja unzulässig, wenn man da einen Strich drunter macht und alles verallgemeinert. Da gibt es welche, die möglicherweise oder wahrscheinlich sogar in entscheidenden Positionen sitzen und die Weichen stellen könnten zugunsten dieser Struktur und der Künstler, der Umgebung, die sie haben. Die es aber nicht tun, wahrscheinlich aus Unkenntnis über deren Situation, wahrscheinlich aus Unkenntnis über die Zusammenhänge in unserem Business. Ich wage zu behaupten, dass wenige einen wirklich klaren Durchblick haben, was in unserer Branche wirklich läuft. Ja. Diesen Eindruck muss man haben, weil sonst gäbe es andere Entscheidungen. Und Menschen, die einen Beruf ausüben, so wie wir das tun, einfach zu untersagen, zu arbeiten und sie davon von ihrer Perspektive zu entnabeln, quasi die Wurzeln durchschneiden. Und dann auch vielleicht sogar mit der Haltung, dass man sagt, nun gebt uns noch ein bisschen Zeit und geduldet euch, wir arbeiten an Lösungen. Das ist zynisch. Ja. Wenn jemand, der einen festen monatlichen Bezug hat und davon leben kann, diese Haltung einnimmt gegenüber einem, der seit 8 Monaten nichts mehr verdient, ist das eine eklatante Entwicklung in diesem Land.
Wir reden von einer Branche, die ich ja nicht nur als Wirtschaftszweig betrachte, sondern auch vielleicht, wir haben über Hoffnung gesprochen, eine Branche, die ja Hoffnung, Trost, so, Mitgefühl, so. Dinge, die in dieser Phase ja extrem wichtig sind.
Die
kulturellen
ja,
Aspekte ja, sozusagen, dieses Weggeschlossenseins von Menschen, Kontaktsperren alle überall, da könnte Kunst und Kultur, ich denke auch an geöffnete Museen, an kleine Konzerte, wie viel könnte das geben, wenn es da wäre?
Wir dürfen ja nicht übersehen, dass diese Lage, in der sich viele befinden, psychische Auswirkungen hat. Da erkranken Menschen. Da gibt es irgendwann einen solchen Bruch, dass man das als Diskriminierung bezeichnen kann. Die Kunst, die vielen Genres, die es gibt, hat ja eine korrektive Funktion. Darüber artikulieren sich ja Menschen, die spiegeln ja wieder, was um sie herum passiert. Und auf all diese Qualität zu verzichten, das ist dumm. deswegen wundert es mich ja so sehr, dass zum Teil beispielsweise Hilfsmaßnahmen beschlossen werden, es dann aber Monate braucht, bis die ersten Ansätze einer Umsetzung überhaupt erkennbar sind. Und was machen die anderen, die nichts bekommen haben? Also wir haben es zu tun mit einer sehr, sehr angespannten Lage, die ja auch noch monatelang möglicherweise anhält.
Enden würde ich mit einem Satz gerne. Man sollte so viele Träume im Leben haben, dass die Realität keine Chance hat, sie alle zu zerstören. Mhm. Ein sehr schöner Satz.
Das ist nicht von mir.
Aber
habe ich irgendwo geklaut oder mir zu eigen gemacht. Ich schreibe ja immer noch wahnsinnig gerne mit der Hand meine Briefe und das ist ein schöner Prozess. Und so führe ich auch ein Tagebuch. Und in diesem Tagebuch ist auf der ersten Seite Platz für solche Zitate. Und wenn mir dann ein schönes über den Weg läuft, dann schreibe ich mir das rein, weil das so ein klein wenig ein Reminder ist für ein Korrektiv, wie ein Spiegel, in dem man ein bisschen reingucken kann. Und da stehen lauter solche Sätze, die schön sind und wertig und auch richtig.
Hast du noch einen für uns auf Lager?
Ja, und der steht, der ist ein bisschen infantil, aber gut. Der heißt einfach Just Do It. Mach's einfach. Ich habe das von einem Freund gehört, der ein staatliches Jubiläum gefeiert hat und irgendwann mal gesagt hat, das ist immer mein Satz gewesen, der mich irgendwie in der Spur gehalten hat. Und ich fand das so gut und seit Jahren schreibe ich immer, wenn mein Kalender ausgelaufen ist und der nächste geöffnet wird, schreibe ich immer dieses, was auch nicht viel ist, in mein Buch rein. Und das ist die erste Seite, wenn ich es aufschlage, dann steht da, just do it, mach's einfach.
Was heißt das auf Rumänisch eigentlich?
Also machen heißt Rumänisch fuck, nicht zu verwechseln. Also das sind so kleine Mottos. Nicht just fuck.
Gehört zum Rock'n'Roller-Leben
ja,
auch dazu.
Ja, es wird eine Vokabel, die in bestimmten Genres sicherlich ziemlich ausgiebig gebraucht wird. Ja.
Danach, Peter, kann nichts mehr kommen. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
Ich mich auch. Vielen Dank.
Ich hab geträumt von einer Erde, auf der es keine Grenzen gibt und wo vor Hunger, Hass und Bomben kein Kind mehr flieht. Ich hab geträumt, ich wär kein Träumer, weil ich an das Gute glaub, dass ich die Augen schließen kann. Doch ich wach immer wieder auf. Es keine Grenzen gibt und ein Flugzeug aus Papier über alle Mauern fliegt.
Wir bleiben bei der Musik, wir wechseln nur ein bisschen von Deutsch auf Amerikanisch und von erfolgreich auf glücklos. Dieser Mann hier ist ein ziemlich bedeutungsloser Musiker, obwohl seine zwei Songs waren es, glaube ich, auf Spotify gar nicht so schlecht klingen.
Patience is a walking around with you, where I know your heart is in my hand.
Doch für die große Bühne hat genau das eben nicht gereicht. Deshalb wurde der Sänger dieser Band auch Politiker. Und demnächst auch noch Außenminister der USA. Seine Bühne, das State Department in Washington, sein Name Anthony Blinken. Joe Biden hat ihn jetzt nominiert. Der Senat muss noch zustimmen. Aber wer ist dieser Mann? Was kann er? Und warum kriegt ausgerechnet er den Job? Antworten darauf gibt es von unserem Washington-Korrespondenten von Peter Ross Range. Hi, Peter.
Hi there, Gabor. Nice to hear from you.
Peter, please tell us, who's that man? Who is Anthony Blinken?
Gabor Blinken is a classic member of the foreign policy elite. He's a longtime diplomat who has already served once as Deputy Secretary of State. He's the son of a U.S. ambassador and the stepson of a Holocaust survivor, and he spent his teenage years in Paris. He speaks fluent French. During his 4 years out of power, the last 4 years, he advised private companies with the consulting firm that he founded with Michel Flournoy, who could well become Biden's Secretary of Defense.
Peter, why picked Biden Blinken for the top position of the State Department? Please tell us something about his credentials.
Well, Biden and Blinken are almost like two peas in a pod. Blinken was Biden's foreign policy advisor in the U.S. Senate, then his national security advisor when Biden was vice president under Barack Obama. So after two decades of working together, these two men are said to have a kind of mind meld. Both are centrists. They believe in traditional alliances. They are not unilateralists like the Trump administration, Trump and Mike Pompeo, for instance, but they see the need for concerted action with allies on all fronts dealing with the Middle East, for example, and forming a common front regarding China and Russia. At the same time, both have been interventionists in support of the Iraq War in 2003, for example.
Last but not least, Peter, we ask ourselves, what does it mean for Europe? What's your take on that?
Well, a Biden-Blinken foreign policy has got to please Europeans a lot more than the last 4 years. They will embrace European friendships, multilateralism, and even though they will still push for Europe paying a greater share of its defense costs, they'll do it without the bluster and the threats of the Trump administration. The first thing Biden has promised is a return to the Paris Climate Accord. He even named former Secretary of State John Kerry to head that effort. And Biden and Blinken also pledged to renegotiate the Iran nuclear deal, something, of course, of great concern to many European allies.
Thanks, Peter, for your insights. Have a good day.
Thank you, Gabor. Have a great day.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Naja, nun hat Corona schon das Geschäft der Eventveranstalter und auch der Restaurants deutlich eingedampft. Da droht die Politik nun auch den Kirchen ihren wichtigsten Verkaufstag zu vermasseln. Die Kirchen sollen das Weihnachtsfest nämlich bitte nicht in der Kirche abhalten. Das wollen Bund und Länder heute allen Ernstes beschließen. Mein Kollege Michael Bröker ist Katholik aus dem Rheinland und mit ihm spreche ich jetzt. Guten Morgen, Michael, sag uns, dass das nicht wahr ist.
Es ist leider wahr, Gabor, und es schmerzt natürlich einen Gläubigen zutiefst, denn das Hochamt des Kirchenjahres ist natürlich das Weihnachtsfest und dies soll bitte nicht mehr im Kirchenschiff stattfinden, denn sehr eng, schlecht belüftet und man singt ja zwischendurch auch mal die eine oder andere Stelle und all das treibt das Virus. Also lautet jetzt die Bitte an die Kirchen, überlegt euch etwas anderes.
Das heißt, die Kirchen müssen sich jetzt nach Tausenden von Jahren am Weihnachtsabend was anderes einfallen lassen? Wie soll das gehen?
Ja, und Sie sind schon relativ kreativ. Wir haben mal bei Bistümern uns umgehört und auch in der Bischofskonferenz und bei den evangelischen Kirchenverbänden mal nachgefragt. Jetzt gibt's den Outdoor-Gottesdienst oder den Freiluft-Gottesdienst. Draußen dick eingepackt mit der Kerze in der Hand. Im Bistum Osnabrück sollen Messen sogar in Reit- oder Turnhallen stattfinden. Es geht um virtuelle Krippenfeste und im Kölner Dom, da will man natürlich rein, da haben sie sich einfach überlegt, wir geben jetzt die Christmette und den Segen viermal am Tag am Heiligen Abend, allerdings dann nur noch nach Anmeldung und nur 200 Leute. Also die Kirchen müssen kreativ werden, denn die Politik will ihnen nicht vorschreiben, wie sie es zu tun haben, aber sie will auch verhindern, dass Menschenansammlungen in der Kirche den Virus verbreiten.
Und die Religionsfreiheit ist bei alledem nicht in Gefahr?
Naja, der Staat verbietet ja nicht den Gottesdienst, sondern nur den Ort, wo er normalerweise durchgeführt wird. Das war übrigens auch schon Ostern in der ersten Lockdown-Phase so. Insofern, man nimmt dem Pfarrer ja nicht den Glauben zu verkünden, zum Beispiel per Videostream, aber die üblichen Orte, wo er es bisher stattgefunden hat, da sollen die sich jetzt bitte was anderes überlegen.
Ich verstehe. Wenn man den Deutschen Bundestag ähnlich behandeln würde, das Parlament wird nicht zensiert, nur der Bundestag wird geschlossen, wären alle ziemlich vor den Kopf gestoßen. Vielen Dank, Michael.
Bitte, Gabor.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
An den Kapitalmärkten, an den Aktienmärkten könnte die Umleitung der Kapitalströme und zwar in Milliardenhöhe bevorstehen. Zu diesem Schluss kommen jedenfalls die Analysten der US-Investmentbank JP Morgan. Und genau darüber spreche ich jetzt mit unserer Analystin in New York, mit unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Einen schönen guten Morgen aus New York.
Es geht um Kapital von mehr als 300 Milliarden US-Dollar, die aus Aktien abgezogen werden könnten. Aber wie bitteschön kommt JP Morgan darauf und wohin wird dieses Kapital dann umgeschichtet?
Es geht hier vor allem um die Art und Weise quasi, wie institutionelle, also große Investoren, ihr Portfolio managen und balancieren. Es geht um ein Gleichgewicht oder zumindest ein gutes Verhältnis zwischen Risiko und Rendite sozusagen. Also Pensionsfonds zum Beispiel, die haben in der Regel 60% Aktien und 40% Bonds. Jetzt haben ja aber Aktien ordentlich stark performt in letzter Zeit und das verändert natürlich die Gewichtung, den Wert dieses Portfolios. Und deswegen müssen sie womöglich umschichten in der Zukunft. Das tun sie ab und an. Es könnte heißen konkret, dass sie Geld in Anleihen stecken, in Bonds und es eben dazu aus Aktien rausnehmen. Das sagen zumindest eben die JP Morgan Strategen. Das heißt natürlich im Klartext, dass sie Aktien verkaufen. Und JP Morgan sagt jede Menge bis Ende des Jahres. Du hast es gesagt, 300 Milliarden Dollar. Und das Ding ist, je mehr die Aktien jetzt rallyen, desto mehr Sinn macht es natürlich für sie zu verkaufen und die Gewinne zu reinvestieren.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
And the Emmy goes to Schitt's Creek.
Schitt's Creek.
Schitt's Creek.
Schitt's Creek.
Schitt's Creek walked away with a record-breaking 9 total award.
We are absolutely thrilled.
Naja, mich hat schon überrascht, dass das deutsche Fernsehen bei der Verleihung der internationalen Emmys mal wieder leer ausgegangen ist. Keine Preise für niemanden und das schon im zweiten Jahr hintereinander. Weder für die ARD-Serie Charité noch für die nominierte Schauspielerin Emma Bading. Doch wie kann das eigentlich sein? ARD und ZDF haben so viel Geld für Serien, das Budget ist so riesig wie bei keiner anderen europäischen Sendeanstalt. Und 11 Kategorien immerhin gibt es bei den internationalen Emmys. Und drittens, die übermächtigen Amerikaner sind bei diesem Wettbewerb gar nicht dabei. Naja, vielleicht lassen wir nächstes Jahr einfach auch noch die Franzosen und die Briten raus. Dann haben wir deutlich bessere Chancen, gegen Malta oder Liechtenstein zu gewinnen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass Donald Trump so lange gebraucht hat, um endlich einzusehen, dass sein Spiel vorbei ist. Aber jetzt scheint er tatsächlich einzulenken. Vergangene Nacht, heute Nacht, hat er seine Mitarbeiter und vor allem auch die zuständige Bundesverwaltungsbehörde angewiesen, mit seinem Gegner, mit Joe Biden, zu kooperieren. Das wiederum ist die Voraussetzung für den Beginn der offiziellen Amtsübergabe. Wahrscheinlich hat er die Zeichen der Zeit dann doch noch erkannt. Der Wind, der ihm aus den eigenen Reihen entgegenblies in den vergangenen Tagen und Stunden, wurde zunehmend rauer. Chris Christie zum Beispiel, der eigentlich ein stramm konservativer Republikaner war und nach wie vor ist, er sagt, die Rechtsabteilung von Trump mit ihren Vorwürfen des Wahlbetruges sei eine nationale Peinlichkeit. Er habe Trump unterstützt, zweimal gewählt, jetzt aber sei Schluss mit lustig.
The president has had an opportunity to access the courts. And what's happened here is, quite frankly, the conduct of the president's legal team has been a national embarrassment. Listen, I've been a supporter of the president's. I voted for him twice. But elections have consequences. And we cannot continue to act as if something happened here that didn't happen.
So haben sie den alten, störrischen Mann dann schließlich doch in Richtung Ausgang buxiert. Der Lieblingssong der Republikanischen Partei in den vergangenen Tagen kann nur der gewesen sein, Killing Him Softly. Ich wünsche Ihnen einen unbeschwerten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
Yo, yeah. This is why Clef refuge cries well. Little bass sitting up here on the bass. While I'm on this road, I got my girl L. One time, one time. Hey yo, L, you know you got the lyrics.
I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and